Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin. Ich möchte mich auf diesem Weg bei dir bedanken, dass du diesen Podcast hörst. Ich möchte, dass die Geschichten meiner Gäste noch viele andere Menschen erreicht. Und du kannst mich dabei unterstützen, indem du den Podcast abonnierst, eine Bewertung über beispielsweise Spotify oder Apple iTunes abgibst und anderen Menschen von diesem Podcast erzählst. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir nun viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meinen Gast den Max begrüßen. Max, ich freue mich sehr auf unser Gespräch und bin schon sehr, sehr gespannt, was ich so über dich, dein Leben, dein Denken, wie auch immer alles erfahren darf.
Ja, ich freue mich auch wahnsinnig. Schön, dass ich da sein darf. Hallöchen, meine Liebe.
Dann starten wir mit der ersten für die ZuhörerInnen altbewährten Frage. Wer bist du?
Abgesehen davon, dass ich Max heiße, bin ich ein unfassbar glücklicher und lebensbejahender Mensch, der mit einem großen Lächeln und einer großen Lust auf Leben und Neues tatsächlich durch die Umwelt spaziert.
Wer bist du noch?
Ich bin Hundepapa mit Leib und Seele. Ich habe einen 3 Jahre alten Retro-Mops. Nein, ich habe mir den Namen nicht ausgedacht. Die Rasse gibt es wirklich. Er heißt Percy und ich liebe ihn wahnsinnig. Und das ist eines der größten Glücksmomente in meinem Leben, den ich täglich erleben darf mit diesem kleinen Mann. Das ist großartig. Das macht mich wahnsinnig froh, da irgendwann diese Entscheidung getroffen zu haben und dass wir uns dann auch gefunden haben.
Wenn du jetzt einem fremden Menschen dich beschreiben müsstest, wie würdest du dich beschreiben?
Ich versuche so ein bisschen, das Thema Beruf so ein bisschen rumzuschippern, weil das immer gleich so direkt was aufmacht. Aber ja, wenn ich einfach über Eigenschaften gehe, dann beschreibe ich mich auf jeden Fall als offen, als sehr gesprächsfreudig. Ich bin jemand, der gerne viel erzählt, der gerne zuhört. Ich bin jemand, der gerne leidenschaftlich über Themen diskutiert, sich da gerne auch drin verlieren kann. Ich bin ein kreativer Kopf. Ich kann mich sehr schnell in Dingen verlieren, die mich catchen. Und ich bin jemand, ich brauche Musik immer und überall, jeden Tag. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht irgendwie Musik höre. Ich muss jeden Tag lachen, also nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es muss. Also das ist einfach, das ist in mir. Ich, selbst wenn es Phasen gibt, wo das Leben nicht so nett ist zu einem, dann suche ich mir immer noch den Moment raus, wo ich sage, komm, und da lohnt es sich dann wenigstens drüber zu schmunzeln.
Du hast gerade gesagt, es gibt Themen, über die du leidenschaftlich gerne diskutierst.
Ja.
Was sind die Themen im Leben, die dich bewegen und die dir Lust machen, darüber zu sprechen, darüber zu diskutieren?
Ach, momentan, da fällt mir direkt als erstes ein, habe ich wahnsinnig viel Lust, mit Menschen immer wieder darüber zu reden, dass sie das ganz furchtbar finden, dass unsere Sprache zunehmend zergendert wird, wie viele immer sagen, und dass es ganz furchtbar ist und ganz, ganz schlimm, und jetzt darf ich mich wohl sogar schon als Wasserspender identifizieren und sowas allem, und da kann ich stundenlang drüber reden, weil das ist für mich ein Thema, wo ich sage, du hast diese Ansicht nur, weil du wahrscheinlich noch keine Menschen getroffen hast oder denen nicht begegnet bist, für die das wahnsinnig wichtig ist und die sehr drunter leiden, wenn eine alte Norm erhalten wird, die sie verletzt, die ihnen wehtut. Und das finde ich dann sehr schade. Ich möchte niemandem was aufzwingen, aber ich möchte Leuten eben mit so einer wirklich tollen Diskussionen, einem tollen Austausch einfach zeigen, ey, es ist nicht schlimm, es nimmt dir niemand was weg. Und da kann ich leidenschaftlich gerne reingehen. Und Ja. Ich bin dann jemand, der vehement irgendwie nur sagt, du bist ein schlechter Mensch, weil du jetzt nicht genderst, um Gottes Willen, das würde ich nie tun, aber möchte auch deutlich machen, dass es eigentlich nicht wehtut und uneigentlich auch nicht. Das ist so ein Thema, was mir direkt als erstes kommt. Und das nächste ist, ja, ich glaube, alles, was irgendwie mit meinem Beruf beziehungsweise mit meinen Berufen zu tun hat, da ich zwei habe, da sind ganz viele Themenfelder, die da greifen, wo ich sage, sobald da irgendwas kommt, ich bin so gerne unterwegs und habe so viel Spaß an meiner Arbeit, dass ich sage, sobald da ein Thema aufkommt, bin ich da und bin drin. Und sobald natürlich irgendwo das Thema Theater, Bühne etc. Musik aufkommt, dann bin ich da und spring rein. Ich singe seit meiner Kindheit und das ist auch das. Und sobald es irgendwie um Musik geht, sei es, wie schon gesagt, hören oder selber singen, dann bin ich sofort dabei, sich über Inszenierung auszutauschen und sowas. Ach, ich erinnere mich an Abende, wo ich mit Freunden und Freundinnen zusammensaß und wir stundenlang ein Musical auseinandergenommen haben, was wir gesehen haben davor. Es macht riesigen Spaß.
Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, also vielleicht auch dieses Thema gerne vertiefen. Nämlich genau dieses Thema, wo du gesagt hast, es ist total wichtig, dass wir darüber sprechen, nämlich das Thema Gendern. Vielleicht kannst du so ein bisschen beschreiben, warum ist das ein Thema, was dir am Herzen liegt und mal so ein bisschen in die Tiefe gehen. Was sind da deine Einstellungen zu? Was sind deine Gedanken dazu? Warum ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen?
Ja, super gern. Ich habe, als ich angefangen habe bei einem Verein zu arbeiten, der sich vorrangig oder ja, also in dem Projekt, in dem ich damit gearbeitet habe, ging es darum, dass wir junge Menschen im freiwilligen sozialen Jahr betreuen, mit Seminaren als pädagogische Koordination und so weiter. Und das war auch für mich so ein Punkt, wo ich so davor auch schon, ja, im Studium so ein bisschen bei den wissenschaftlichen Arbeiten, aber das war nachher so der Punkt, wo ich sage, da bin ich dann so richtig reingerutscht in das Thema, wie kann ich Sprache benutzen, ohne Menschen auszugrenzen, ohne Menschen zu verletzen, wie auch immer. Kein Mensch ist da fehlerfrei, um Gottes Willen, ich auch nicht und ich mache auch noch ganz viele Fehlerchen, aber das gestehe ich mir auch zu, weil ich sage, das ist alles ein Lernprozess, von daher, man muss auch ein bisschen entspannt durch die Hose atmen. Und als ich das Thema dann für mich entdeckt habe, dachte ich am Anfang auch so, ach Leute, man muss es ja auch nicht übertreiben, ne? Bis ich dann Menschen begegnet bin, die mir gegenüber saßen und meinen, du, ich, das klingt vielleicht ganz komisch für dich, aber ich fühle mich weder männlich noch weiblich. Ich kann mich da nicht zuordnen. Ich weiß, das kann man nicht nachvollziehen, haben sie dann gesagt, aber es wäre cool, wenn du das irgendwie respektierst und eben für mich kein Pronomen, also er oder sie benutzt, sondern einfach nur meinen Namen. Und das fiel mir am Anfang irrsinnig schwer, weil wir so darauf trainiert wurden, mit er und sie zu arbeiten und sehr geehrter Herr, sehr geehrte Dame, das Baby, wird's ein Mädchen, wird's ein Junge, ein blauer Anzug, ein rosa Strampler, bla bla bla, ne? Diese ganzen Klischee-Dinge. Und da habe ich dann angefangen zu merken, ah, okay, jetzt sitze ich so einer Person gegenüber und jetzt wird spannend. Und irgendwann habe ich mich auch getraut, Fragen zu stellen und auch mir sozusagen Schlupflöcher erbeten im Sinne von, sorry, wenn mir das nochmal passiert, bitte wisse, ich meine es nicht böse. Ne? Ich habe es dann einfach nur vergessen, weil ich einfach schon sehr viele Jahre so spreche. Und durch diese Arbeit und immer mehr, weil es immer angenehmer ist das völlig falsche Wort, weil es ein bisschen offener wurde, sich natürlich auch nicht nur als Mann oder Frau zu positionieren, sondern auch zu sagen, ich kann ein bisschen mehr an mich reinhorchen und darf dann auch zulassen, wenn irgendwas ist, betreue seit vielen, vielen Jahren die Freiwilligendienste mit und dadurch erlebe ich immer junge Menschen im Alter zwischen, ich sag mal, 16 bis 22 Jahren. Und das ist nun mal eine ganz krasse Phase. Ich glaube, Menschen, die über 22 sind, erinnern sich auch schon daran, oh, wie krass war das vor 4, 5, 6 Jahren. Und wir, die vielleicht noch mal ein bisschen mehr davon entfernt sind, noch mal mehr. Und Darum weiß ich, wie wertvoll es ist, gerade diese Menschen in der Zeit da aufzufangen. Und auch wenn sie diesen einen kleinen Wunsch haben, dass ich eben Sprache benutze, die ihnen das Leben erleichtert, dann mache ich das doch mit einem Lächeln und mit einer Freude und sitze deshalb so gerne mit Menschen zusammen und sage, du, ich kenne da nicht nur eine Person, nicht nur zwei, ich kenne da ganz viele, denen das wirklich wehtut. Und versuche das dann so ein bisschen zu transportieren. Wenn ich aber merke, es funktioniert nicht, dann sage ich auch, okay, ich glaube, wir rücken beide eh nicht weg, dann lass uns doch einfach über was anderes reden.
Ich glaube, du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen und vielen Menschen fehlt das vielleicht sogar noch, dieser direkte Bezug. Ich kenne Menschen, die die Sprache, die wir haben, die wir sozialisiert bekommen haben, verletzt.
Ja, genau.
Und dass wir diese Menschen nicht im näheren Umfeld haben, spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle. Mhm. Und du hast vorhin gesagt, ich habe angefangen, Fragen zu stellen. Was für Fragen hast du gestellt? Weil ich öfter auch das Gefühl habe, manche Menschen sind so zurückhaltend, Fragen zu stellen. Ja, also es ist dann so eine Zurückhaltung oder so eine Vorsicht, die aber darin mündet, gar nicht zu fragen oder gar nicht ins Gespräch zu kommen. Was für Fragen hast du gestellt?
Als allererstes muss ich sagen, dass es, glaube ich, nicht glaube ich, dass es super wichtig ist, einzuschätzen, kenne ich die Person schon gut genug, um gewisse Fragen zu stellen. Das ist super wichtig, weil ansonsten ist es natürlich sofort eine Grenzüberschreitung. Ich kann nicht auf eine mir fremde Person einfach zupreschen und sagen, ach so, du bist trans, na dann lass doch mal hören. Das funktioniert nicht. Ja. Ne? Ich glaube, dessen müssen wir uns erstmal bewusst sein. Aber das ist ja klar. Ansonsten, ich habe wirklich ganz einfache Fragen gestellt, um mich einfach fortzubilden sozusagen, um so kleine mir in meinem Kopf erbaute, Sachen, die sich so manifestiert haben in der Erziehung und so weiter, es gibt nur das und das, so ein bisschen aufzulösen oder abzubauen. Und dann ging das los mit dem Klassiker, war das schon immer so? Wann hast du das gemerkt? Gab es einen Knackpunkt, wo du gesagt hast, hey, hier merke ich ganz besonders, dass ich mich nicht zuordnen lassen möchte? Und als ich dann etwas tiefer mit einer Person auch sprechen konnte, dann wurden wir auch ein bisschen privater miteinander, weil wir uns dann auch besser verstanden haben. Da konnten dann natürlich eben auch noch andere Fragen gestellt werden, wie gab es Verletzungen? Wenn ja, wie sehen die aus? Oder eben auch, was kann man tun? Was benutzt du für ein Wording gegenüber von Menschen, um das vielleicht begreiflich zu machen? Sowas. Also ich wollte mich da nicht irgendwie hinstellen wie der große, oh, ich verstehe dich so sehr, weil, nee, das braucht niemand in dem Moment. Ich wollte einfach sagen, du pass auf, mich interessiert, du kannst aber sofort Stopp sagen, wenn du es total doof findest. Und dann finde ich das völlig in Ordnung.
Ja. Was war für dich in diesen Gesprächen überraschend oder vielleicht sogar auch schockierend?
Schockierend wahrscheinlich, dass gar nicht so viel schockierend war, weil ich leider mit vielem gerechnet habe. Ich bin selber ein schwuler Mann, der damit nie wirklich Probleme hatte, das auch zu sagen und zu benennen. Hab dadurch auch schon einiges kassieren müssen. Hat es auch an vielen Stellen nicht so leicht in Schulzeiten und sowas. Und dadurch sind mir Dinge dann in den Gesprächen begegnet, wo ich sage, ja, leider überrascht mich das jetzt nicht so wirklich, dass du da auf eine dermaßende Ignoranz gestoßen bist oder sogar auf Hass oder was auch immer, verletzende Worte. Ich bin eigentlich, versuche ich, wenn so ein Gespräch entsteht, wo es dann sehr um die Identität oder was auch immer geht, dass immer das lässt sich ganz, ganz schwer gerade beschreiben. So zu handeln, als ob es völlig normal wäre, über das Thema zu sprechen, ohne dass es abgedroschen wirkt, so als ob es für mich so egal wäre. Das ist, glaube ich, ziemlich schwierig, aber dadurch, dass ich in den letzten Jahren ganz viele tolle Menschen kennenlernen durfte, mit wahnsinnig unterschiedlichen Zuordnungen für sich selbst und Ausrichtungen, habe ich ein bisschen mehr vielleicht Feingefühl als vielleicht irgendein anderer Mensch, der nicht so in der pädagogischen Schiene ist. Aber ich kenne auch ganz viele von meinen Kollegen und Kolleginnen auch im Kreis, mit denen ich jetzt viele Jahre zusammengearbeitet habe, die sind genauso wunderbar empathisch und gehen da so super drauf ein und es macht dann Spaß zu sehen, ach guck mal, hier ist so, auch wenn es so eine ganz kleine Bubble ist, aber hier ist sowas, da stimmt so und wenn wir alle so ein bisschen davon mit nach außen tragen, wir können nicht die Welt verändern mit einem Ruck, das ist uns bewusst, aber einfach so ein bisschen, ja, zu sagen, komm, ist gar nicht so schwer, du musst dich nicht ändern, aber ja. Um 180 Grad, aber vielleicht einfach so ein neues Fenster aufmachen, das reicht doch schon.
Ja, da steckt ja auch so ein bisschen so eine kleine Botschaft nach außen hin drin, finde ich, zu sagen, vielleicht lässt du die Tür so ein bisschen auf für, ja, wie du es vorhin gesagt hast, so eine Offenheit zu haben an Menschen, die mir begegnen und sich davor nicht zu verschließen.
Im Endeffekt ist, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber im Endeffekt ist es ja so, es gibt ja dieses große Wort Coming Out immer, ne, wo ich so denk, das hat doch eigentlich jeder Mensch. Jeder Mensch hat doch an irgendeinem Punkt ein Coming Out von irgendwas. Und dann denke ich so, und jetzt überleg dir doch mal, dass es Menschen gibt, du hast vielleicht nur ein kleines Coming Out, weil du vor deinen Freunden und Freundinnen auf einmal sagtest, dass du, was weiß ich, leidenschaftlich gern Federball spielst und alle belächeln das aber, weil warum? Weil Basketball gerade in war oder was auch immer, ne? Und jetzt stell dir mal vor, das ist noch größer. Es ist, du bist der Federball, so übertrieben gesagt. Der Vergleich hinkt, ich weiß. Aber ich, einfach um den Leuten so ein bisschen begreiflich zu machen, ey, die machen das ja nicht, weil die irgendwie Langeweile haben, die Menschen, sondern die möchten einfach nur stinknormal sozusagen leben und ohne, dass jemand sagt, du bist nicht normal. Furchtbares Wort.
Ja, du hast auch vorhin von Identität gesprochen. Mhm. Was bedeutet für dich Identität?
Oh, wow. Ah, es ist schön, dass du so ganz leichte Fragen stellst, die man so locker flockig. Nein, ich lieb's, super. Was bedeutet für mich Identität? Naja, etwas, womit ich mich, wenn man das Wort jetzt etwas modifiziert, identifiziere natürlich. Was ich sozusagen für mich annehmen kann, was dann zu meiner Identität wird. Ich glaube, es sind nachher im Endeffekt Dinge, die in meiner Wohlfühlzone sind, wo ich sage, damit geht es mir gut, da bin ich fein mit, da fühle ich mich sicher, das ist meine Identität. Ja, so die sogenannte Comfortzone, ne, wo man sagt, da bin ich irgendwie gern. Mit diesen Sachen identifiziere ich mich oder darüber identifiziere ich mich. Das wäre jetzt so das Erste, was mir tatsächlich in den Kopf kommt, weil wenn ich an meine Identität denke, dann sind das ja nicht nur, aber oft Dinge, die ich als positiv empfinde und als gut. Und dann gibt es aber natürlich auch ein paar andere, die gehören aber zu mir. Finde ich vielleicht nicht so geil, dass ich da so eine große, was weiß ich, Ungeduld oder sowas habe. Aber da gehört ja trotzdem dazu. Boah, jetzt bräuchte ich also.
Ich fand, das war eine sehr schöne Antwort. Und das trifft es ja auch vorhin gut, dass du gesagt hast, manchmal ist man in so einer Bubble. Und ich finde, da kommt bei mir das Bild so auf, ich bin geschützt. Und wenn ich aber sozusagen diese Bubble nicht habe, Menschen oder ein Umfeld, mit dem ich mich identifizieren kann, dann ist dieser Schutzraum nicht gewahrt. Und ich bin so vor diesem Äußeren, da ist kein Schutz da, da sind keine Menschen die sagen, ey, wir machen das gemeinsam, wir stehen das gemeinsam durch oder ich stärke dir den Rücken oder was auch immer. Und dann kann das einfach so alles auf mich einprasseln.
Absolut. Und das geht ja wirklich von jetzt auf gleich manchmal. Also da...
Yeah.
Das ist ja auch, der Raum ist ja in dem Sinne nicht nur metaphorisch gemeint, sondern wortwörtlich. Wenn du in irgendeinem Raum bist mit Menschen, wo es dir gut geht mit, dann gehst du raus auf die Straße und fährst Straßenbahn und dann können aber schon wieder die nächsten Kommentare kommen, die nächsten Sprüche oder gar noch mehr, weil du nicht einer gewissen Norm entsprichst oder was auch immer.
Ja. Du hattest das vorhin auch angesprochen. Du hast selber gesagt, ich bin ein schwuler Mann und hast gesagt, du musstest da früher auch ganz schön was kassieren und du hattest es echt schwer in der Schulzeit. Vielleicht magst du mir darüber noch ein bisschen mehr erzählen, einfach aus dem Grund, ich glaube, es gibt viele Menschen, die das manchmal schwierig finden, darüber zu sprechen. Und andererseits glaube ich aber, dass das Menschen im Außen total helfen kann, wenn jemand sagt, ey, mir ging's genauso. Du bist nicht allein damit.
Absolut. Also ich glaube, das ist immer ein wichtiger Punkt, dass es Menschen geben muss, die einmal sagen, du auch, ich bin durch die Scheiße gelaufen und bist ja nicht alleine, ne? Es war jetzt weder, also gar nicht, glaube ich, so was Besonderes. Es ist genau das, was man im Kopf hat. Ich war irgendwie immer der Außenseiter. Ich war dann ab der, ich glaube, 4., 5. Klasse ging das bei mir auch los, dass ich ein kleiner, dicker Junge ein großer, dicker Junge wurde. Das heißt, dann kam eben auch noch die Optik so mit dazu. Und dann war eben dieses, ich habe mich sehr fürs Tanzen interessiert. Und ich hing immer irgendwie viel mit den Mädels rum und bla bla bla. Und das war natürlich für die coolen Jungs dann so ein Punkt, wo die gesagt haben, ja, also der ist ja nicht wie wir, der steht hier nicht und kickt mit die Rucksäcke der kleinen Kids über den Schulhof, was auch immer. Und somit wurde ich zum Opfer. Und zum Opfer wurde ich durch ganz einfache Sachen wie, dir wurde das Zeug durch den Klassenraum geschossen, dir wurde deine Mütze irgendwie weggenommen, mir wurde auf dem Schulweg aufgelauert, wo ich dann getreten, geboxt, bespuckt wurde, all diese Dinge. Ich kann das mittlerweile so locker erzählen, weil ich sag, ey, ich bin so ein unfassbar gesetzter Mann. Ich bin so entspannt in meinem Leben. Ich habe das sowas von hinter mir gelassen. Jetzt könnte man so Floskelalarm benutzen, ne, was dich nicht umbringt, macht dich stärker und so weiter. Ja, aber im Endeffekt ist es ja so. Also ich sehe teilweise heute ehemalige Menschen aus meiner Schulzeit und guck sie mir an und denk so, ich glaube, für mich ist es ein bisschen besser gelaufen, von daher ist alles okay. Dann gönne ich dir das, dass du mir mal auf den Fuß treten durftest. Ich bin kein groß nachtragender Mensch oder sowas, das kann ich nicht gut, das finde ich auch doof. Wir machen Fehler und gerade Kinder und Jugendliche machen viele Fehler. Von daher glaube ich, kann ich das noch eher sozusagen als Erfahrung verbuchen und sagen, war scheiße, ist nicht cool, dass ihr das gemacht habt und ihr habt das ja aus einem bestimmten Grund gemacht, weil ihr vielleicht von zu Hause irgendwelche blöden Werte mitgegeben habt, dass man auf die Schwächeren draufhaut, weil warum, hä? Es ist aber so, dass ich war sehr feige auch, ich habe mich nie groß gewehrt oder habe mir da jetzt auch nicht bei den Eltern irgendwie Schutz gesucht oder so, ich habe das dann eher für mich behalten, weil es mir peinlich war, aber es gab dann doch mit zunehmendem Alter immer so ein, zwei Menschen, die sich dann doch auch neben mich gestellt haben und gesagt haben, hey, wow, 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 stopp. Ne? Und das hat mir dann gezeigt, ah, okay, das finde ich nicht alle ganz doof. Also irgendwelche Menschen gibt es auch. Das wusste ich schon. Die hat ja auch schon immer Freunde und Freundinnen auf jeden Fall. Und habe mir aber eben, ja, ich glaube, ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht damals. Das passiert einfach und es war so, ja, okay, da passiert halt, ne? Du bist halt mal vermöbelt auf dem Pausenhof, das ist doof. Das ist im Endeffekt, wenn ich jetzt daran zurückdenke, daran lag, dass ich schon immer irgendwie ein schwuler Mann, ein schwuler Junge war, das war mir ja damals gar nicht bewusst. Also ich habe es damals wahrscheinlich einfach nicht verstanden. Das war so, warum denn jetzt schon wieder ich? Was habe ich dir jetzt gemacht? Also für mich war ja alles, was ich tat, so wahnsinnig normal. Dass ich meine Hobbys und meine Freunde und Freundinnen und so, das war ja alles normal für mich und ich habe das gar nicht so richtig verstanden. Jetzt von außen betrachtet, 20 Jahre später gucke ich drauf und sage, ah, okay. Das war bestimmt euer Motiv.
Ah, okay. Du hast gerade schon gesagt, für mich war das alles normal. Was war der Moment, ab dem du gesagt hast, deshalb ist das so gelaufen?
Ah, ich glaube, das kam Jahre später, aber ganz schleichend. Also ich glaube, das war nicht dieser eine Aha-Moment. Ich glaube, den hatte ich gar nicht, weil ich habe nie ein großes Gewese draus gemacht, dass ich auf Kerle stehe. Das habe ich nie. Für mich war das immer so. Also ich hatte zum Beispiel nie dieses richtige Coming-out vor allen Menschen und dann stellt man sich hin und finde ich sowieso furchtbar, dass man Leuten das zumuten muss. Ganz, ganz widerliche Situation. Ich hatte das bei ein, zwei, wo es ein bisschen länger gedauert hat, vielleicht darüber zu quatschen. Aber ansonsten, also sowohl im Freundes- als auch im Familienkreis war das immer so ein entspanntes, ja, das ist halt so, ne? Und mal bringt der Max eine Freundin mit und mal bringt der Max einen Freund mit. Und das ist ja völlig okay. Ja. Und darum war eben auch wahrscheinlich diese Erkenntnis über, was sind die Gründe von früher, eben sehr, sehr entspannt passierte das irgendwie in mir. Und da bin ich auch froh drum. Also glaube ich, das ist auch die gesündeste Sache, wie es passieren kann, dass, weil ich einfach dadurch mehr gelernt habe über mich, über das Leben.
Das klingt so ein bisschen danach, als hättest du schon von zu Hause mitbekommen, das ist okay, so wie du bist. Ist das so, dass du das auch sein konntest, so wie du warst?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt nie irgendwie am Abendbrotstisch über das Thema schwul gesprochen. So war es jetzt nicht. Aber es war zum Beispiel immer so, seit meiner frühesten Kindheit habe ich mich verkleidet. Ich wollte tanzen, also habe ich getanzt. Ich wollte in den Chor, also habe ich singen dürfen. Ich habe Keyboard-Unterricht bekommen. Ich habe das machen dürfen. Und hier zum Kinderfasching wollte ich als Ricky von Rickys Popsofa gehen. Erinnerst du dich? Anke Engelke in der Wochenshow.
Ja, total.
Wollte unbedingt als Ricky von Rickys Popsofa gehen. Meine Eltern haben mir die Klamotten gegeben. Ich hatte dann Klamotten von meiner Mutter an und wurde dann da. Also da war nie irgendwas, warum jemand gesagt hat, nee, der Junge zieht keine Frauenklamotten an. Und darum liebe ich das so sehr, wie das auch mit meinem, ich meine, ich bin jetzt seit 16 Jahren Travestiekünstler. Und als ich damals angefangen habe, hat nicht einer gesagt, bah, das ist ja widerlich oder mach das nicht oder so. Nein, ganz im Gegenteil. Meine Eltern haben dann irgendwann sogar angefangen, du, ich habe das meiner Freundin empfohlen. Also vielleicht kannst du ja auf der Feier da auch mal auftreten. Und das ist ja das Schönste, was dir passieren kann. Also
total.
Da hat es irgendjemand wahnsinnig gut mit mir gemeint und gesagt, so, und du bekommst echt ein verständnisvolles Familienhaus und da läuft das. Und das durchweg. Also.
Und das macht ja viel aus, wahrscheinlich beim Aufwachsen, beim sich finden, wie auch immer man diesen Weg bezeichnen möchte, dass es ein Umfeld gibt, was einen bestärkt, was einem hinter einem steht und was nicht noch anfängt zu sagen, naja, also du als, ne, ich mach mal diese Schubladen auf, Mädchen, Junge, hast das nicht zu machen. Du hast gerade schon gesagt, wir haben nie über, am Tisch nie über Schwulsein gesprochen. Glaubst du, es wäre gut, wenn man auch darüber ganz offen am Tisch spricht mit Kindern?
Ja, natürlich. Also auf jeden Fall, unbedingt, ja, immer raus. Aber ich bin, jetzt benutze ich ein Wording, was Menschen benutzen, die eigentlich eher so ein Problem damit haben. Man muss es nicht immer und überall aufgedrückt bekommen. Der Meinung bin ich nämlich auch, weil, wenn du es übertreibst, dann wird's unangenehm irgendwann. Aber das ist mit allen Themen so. Ich glaube, dass das beste Beispiel hatten wir alle im März 2020 und danach folgend, als es um das große C ging und wir immer wieder irgendwas bekommen haben damit. Und irgendwann konnte man es einfach nicht mehr hören, weil man sagt, das ist allgegenwärtig. Und ich glaube, das ist, jetzt komme ich nochmal zu dem Eingangspunkt, auch das mit der geschlechtsneutralen Sprache oder was auch immer und auch mit Homosexualität. Es muss immer wieder benannt werden, aber es darf nicht übertrieben werden. Und ich glaube, das ist einfach wichtig. Finde es aber zum Beispiel völlig falsch zu sagen, es wird aus den Schulen und aus dem Unterricht ausgeklammert oder sowas. Das ist für mich ein großer Fauxpas, wo ich sage, sorry, aber da muss die Bildung einfach ansetzen, das mit ins reguläre Programm mit reinzunehmen. Wir fangen jetzt nicht an, über Schulsystem zu sprechen, da kriege ich die nächste Krawatte. Aber das Ding ist einfach, dass ich das bejahen möchte, was du sagst, dass es am Abendbrotstisch natürlich bei der Familie einfach viel schöner wäre in Zukunft, wenn da auch diversere Gesprächsthemen tatsächlich auf den Tisch kommen. Natürlich.
Absolut, ja. Ich bin gerade so ein bisschen hängen geblieben daran, dass du gesagt hast, diese Themen nicht zu übertreiben. Und dann habe ich so gedacht, Themen, die ja eigentlich zur Normalität werden sollten. Ne, geschlechtsneutrale Sprache, Homosexualität, das macht ja immer wieder auf, wenn ich es nicht übertreiben soll, das ist etwas nicht normal, das ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ein besonderes Thema ist. Und genau aus dieser Schublade sollte es ja eigentlich rauskommen, oder? Was sagst du?
Absolut. Das ist ja das, was ich meine, weil wenn du wieder zu viel Druck drauf gibst, dann kriegt es wieder so ein Herausstellungsmerkmal. Und genau das soll es ja nicht bekommen. Es eben den stinknormalen Platz in der ganzen Suppe der gesellschaftlichen Themen bekommen, wie auch eben die Diskussion, ist jetzt Tiefkühlkost geil für meinen Körper oder eben nicht? Ne? Also das ist ja genau das. Ich bin ein großer Befürworter davon zu sagen, offen und immer raus damit. Also ich meine, ich verdiene mein Geld in Paillettenkleidern und auf High Heels. Ne? Also ich alleine bin ja schon immer ein Statement sozusagen, dass es gesehen werden soll und muss. Aber ja, der Rahmen muss passen.
Ja, und weil du es gerade sagst, was ist dein Statement oder deine Statements hinter dem Paillettenkleid?
Jetzt kommt was ganz Blödes und ich weiß, das wollen kaum Menschen hören. Ich finde meinen Job, auch wenn das viele andere so sehen, wahnsinnig unpolitisch. Ich verfolge damit kein politisches Statement oder was, sondern ich verfolge ein persönliches Statement und das finde ich eigentlich noch viel wichtiger. Ich mache zu 100% das, was mich glücklich macht. Ich habe den Job für mich gefunden, der sich nicht wie Arbeit anfühlt, sondern wirklich wie Kindergarten mit Sekt. Und das ist für mich das Schönste. Ja, so es ist einfach das Tollste überhaupt. Und ich meine, ey, wer erinnert sich nicht früher an Omas Klamotten-Kostümkiste, wo wir uns irgendwelche Tücher umgeschlungen haben und auf einmal Prinzessin oder Ritter XY oder was auch immer waren. Und das darf ich jedes Wochenende auf irgendwelchen Bühnen machen und darf mir lustige Sachen auf den Kopf setzen und anziehen. Das ist das Großartigste. Und das ist für mich das, was ich da mitgeben will. Wenn ihr das gefunden habt, was euch so sehr erfüllt und so sehr glücklich macht, dass es euch andauernd lächeln lässt und nicht loslässt, dann bist du das, verdammte Axt, und dann ist es geil.
Ja, jetzt spürt man auch so richtig dieses Lebensbejahende. Genau, wenn ich das tue, was ich tue und meiner Leidenschaft nachgehe, dann ist das ja etwas sehr Erfüllendes im Leben, wenn man das gefunden hat.
Das versuche ich auch bei den Seminaren, wenn ich sie gebe. Und ich habe mit diesen jungen Leuten zu tun. Die sind 18, 19. Die sind gerade aus der Schule raus. Und da sitzen irgendwelche Eltern zu Hause, die sagen, jetzt entscheide dich doch mal, was du machen möchtest. Wie soll man denn mit 19 wissen, was man sein Leben lang machen möchte? Da denke ich mal so, ach, come on. Wir sind doch so viel weiter, ne? Jetzt fängst du erstmal zwei Studiengänge an und merkst, dass die nichts für dich sind, dann brichst du nochmal ab, dann gehst du zwischendurch ein bisschen jobben und irgendwann kommt aber der Punkt. Und jeden Weg, den du irgendwo gehst, der hilft ja auch, dann dich selber zu finden und zu sagen, und wenn du Mitte 20 bist und weißt immer noch nicht so richtig, was du machst, dann mach halt irgendwas, was du aber nicht komplett kacke findest. Weil ich find's ganz furchtbar, dass es so viele Menschen gibt, die, mit denen ich mich unterhalte, manchmal auf irgendwelchen Festivitäten und die sagen, oh, ich kann meinen Job nicht mehr sehen, oh, ich find's ganz furchtbar und so weiter. Und dann stehe ich immer nur daneben und denke, hä, aber warum machst du es denn dann? Dann mach doch was dich erfüllt. Ja, wenn es denn so einfach wäre, ich sage, es ist so einfach. Also man muss sich halt nur mal von diversen Sachen und Schranken so ein bisschen lösen und dann funktioniert's. Und man ist mit Mitte 30, Ende 30, Mitte 40, was auch immer, nicht zu alt, nochmal den Job zu wechseln. Ganz im Gegenteil, wenn es dich glücklich macht.
Du hast es gerade schon gesagt. Warum machen es die Menschen? Was glaubst du? Und was sind diese Schranken?
Na, das ist dieses alte Bild, was so drin hängt, ne? Das ist so, ich habe einen Beruf gelernt und in dem arbeite ich dann meine 40, 50 Jahre und dann gehe ich in Rente. Das ist dieses Bild, was lange so war. Und wir haben ja aber viel mehr Möglichkeiten. Ich nehme da auch gerne immer wieder neue Berufe raus. Wie oft muss ich Menschen erklären, was ein Theaterpädagoge ist, ne? Den Beruf gibt's noch nicht so lange. Ne? Und manchmal gebe ich die Frage auch einfach gern zurück. Ich sage, was glaubst du denn, was ich mache? Ne? Und meistens kommen sie schon auf das Richtige. Er ist halt nur noch nicht so etabliert wie andere Berufe. Oder auch dieses Influenzen, ne? Das ist natürlich was, wo wir alle sagen, ja, keine richtige Arbeit und sowas, wo ich so denke, mag ich mir kein Urteil drüber erlauben, weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, was haben die für einen fetten Drehplan, wie sieht das wirklich aus, wie schwer ist es, die Kooperation zu kriegen, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es auch solche und solche, aber das ist eben genau das, wo ich sage, wir haben ja mittlerweile Berufe, die es früher nicht gab und wir werden in 10, 15 Jahren Berufe haben, von denen wir jetzt vielleicht sogar noch gar nichts wissen. Und das finde ich so spannend, wo ich sage, dann wird es doch wohl möglich sein, dass du auch mitten in deinem Arbeitsleben sagst, dreh dich nochmal. Ich habe eine Freundin, die hat das jetzt gemacht, die war lange Jahre in der Pflege und hat gesagt, ich ich möchte nicht mehr, ich brauche was Neues, ich brauche frischen Wind und ist jetzt nochmal in die Pädagogik rein. Und die ist so glücklich, die ist super, super lucky und sagt, ja, schön, dass ich es gemacht habe.
Ich würde jetzt auch meine Schublade aufmachen, im Sinne von, glaubst du, dass die Menschen bequem sind oder zu ängstlich, dass das etwas ist, was in unserer Gesellschaft so suggeriert wird? Du hast es auch gerade schon angesprochen, das, was du hast, das hast du, und dass wir so ein krasses Sicherheitsbedürfnis haben.
Absolut.
Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist nichts, was ich unbedingt als schlimm empfinde. Also als ich bei mir gemerkt habe, es geht in die Selbstständigkeit rein, da war ich auch erstmal so, geht das überhaupt? Ich brauche ja Sicherheiten. Ne? Was mache ich denn, wenn keine Aufträge reinkommen, mal einen Monat? Wie finanziere ich mich denn? Die Miete und so weiter. Absolut, wir haben ein riesengroßes Streben nach Sicherheit und da sind wir wieder in unserer kleinen Bubble, in der wir uns wohlfühlen, wo es uns gut geht. Angst spielt da, du hattest das Wort gerade benutzt, auch natürlich eine Rolle, auch wenn wahrscheinlich nicht so viele Leute sagen würden, dass sie ängstlich sind. Aber ja, eine Scheu vielleicht vor Unsicherheiten, vor Unzuverlässigkeiten, das möchte ja auch niemand haben. Und ich denke schon, wenn du einem Menschen einfach mal sagst, von jetzt auf gleich, ich zieh dir mal dein Leben unter den Füßen weg und krempel dich mal auf links und du machst da morgen was ganz anderes, wow, da bist aber sowas von nicht mehr in deiner Comfortzone und danach streben wir aber. Und das ist ja aber auch gut. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich fühle mich wahnsinnig wohl, aber ja, bei mir ist, und das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, immer Angst nicht, aber natürlich eine Sorge und ein großer Gedankengang immer wieder, wird das nächste Jahr gut? Kriege ich das gut hin? Habe ich genug Aufträge? Ist das alles abgesichert? Ne? Dass ich mir eben zwischendurch auch mal leisten kann, mir eine Pizza zu bestellen, ins Theater zu gehen oder vielleicht doch mal einen Urlaub zu machen. Das sind ja alles Punkte. Und da würde ich schon sagen, dass natürlich, ach, Angst ist doch super wichtig. Das ist doch was Tolles, auch mal Angst zu haben. Das ist also super.
Was ist das Tolle daran und wie gehst du mit dieser Sorge oder mit dieser Angst um? Weil nichtsdestotrotz machst du ja das, was du machst.
Genau.
Lässt dich ja davon nicht bestimmen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ich glaube, es spornt an zum einen. Also wenn ich jetzt bei mir das sehe, dass ich sage, oh, könnte es sein, dass es ein bisschen zu knapp ist, dann ergreife ich die Initiative und sage, okay, ich gehe noch ein paar Türklinken putzen. So, hey, wollt ihr noch ein Projekt? Hey, braucht ihr noch einen Seminarleiter oder was? Oder mach noch mal eine Werbekampagne mehr, um zu sagen, da müssen mehr Leute irgendwie in die Veranstaltung kommen, damit es läuft. Also es bewegt mich dann in dem Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich in Bewegung komme, dass ich was tue. Und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Weil niemand fühlt sich ja mit Angst wohl. Das heißt, du unternimmst etwas. Du machst irgendwas gegen die Angst. Und entweder gehst du raus aus der Situation. Das Problem ist, dann wirst du irgendwann wieder mit der Angst konfrontiert. Oder du findest etwas, das Beste draus zu machen in der Situation. Und das ist viel schwieriger, das dauert viel länger und das macht viel weniger Spaß. Aber es lässt zu, dass aus der großen Angst eine kleine Angst und vielleicht irgendwann eher ein gesunder Respekt als eine Angst wird. Und ich glaube, das ist cool.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, wir benutzen so häufig so diesen Satz, gegen die Angst arbeiten. Anstatt zu sagen, ich arbeite mit ihr oder trotz meiner Angst mache ich das jetzt.
Ja.
Aber was glaubst du, warum haben wir das Gefühl, immer gegen unsere Angst zu steuern? Du hast vorhin ja auch gesagt, eigentlich ist es doch was total Tolles. Aber warum haben wir das Gefühl, immer gegen unsere Angst auch ankämpfen zu müssen? Ist ja auch häufig so ein Wording, was wir benutzen.
Ja. Ich denke schon, weil wir uns halt einfach wohlfühlen wollen, weil wir es doof finden, wenn wir nicht in unserer Wohlfühlzone sind, wo es uns gut geht und wo alles warm und gemütlich ist und so. Wer möchte denn
sicher?
wer möchte denn wahnsinnig gerne irgendwie nachts alleine durch den Wald gehen und dann ist hier was und da was und dann schreien aber 50 Leute auf, ich find's total geil, ich find's super cool, nachts alleine durch den Wald zu gehen, da habe ich meine Ruhe, da kommt niemand, da rennt vielleicht mal ein Hirsch vorbei und das war's. Und 300 andere sagen, ich würde mich nicht von der Stelle bewegen, ne? Und das ist ja wieder das Tolle, wo man sagt, guck mal, wie schön unterschiedlich Menschen sind. Und dann kann ich doch von denen was lernen. Also ich zum Beispiel, um jetzt ganz privat zu werden. Ich habe ein tierisches Problem damit, oder was heißt ein tierisches Problem? Es ist besser geworden. Ich hatte ein tierisches Problem damit, Fahrstuhl zu fahren. Ich mag das nicht. Mhm. Ich bin kein Freund von engen Räumen. Ich finde das nicht gut. Ist nicht meins. Und auch wenn ich mal für irgendwelche Produktionsstücke oder sowas in so eine engen Kisten oder irgendwas musste oder so in enge Gänge, das finde ich alles doof. Das ist nicht meins. Kennen viele Menschen. Enge ist nicht schön. So. Und dann habe ich aber irgendwann gelernt, okay, was passiert denn jetzt? Ja, nix. Ja. Also der Aufzug fährt hier einfach hoch und dann wieder runter und dann steigst du aus. Und dann überleg dir doch, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Er bleibt stecken. Okay, dann bist du in dem Aufzug, aber dann geht's dir ja immer noch gut. Dann ist de facto ja immer noch alles in Ordnung irgendwie, ne? Und ich glaube, da komme ich wieder in dieses Bewegen, ins Machen, sich mit der Angst konfrontieren, was du ja auch gesagt hast, der Angst stellen, sie zu hinterfragen vielleicht sogar. Ich weiß zum Beispiel, warum ich habe keine Angst, aber ich ekel mich zum Beispiel vor Spinnen. Was nur daran liegt, dass ich es durch meine Mutter antrainiert bekommen habe. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich habe meine Mutter oft dabei erlebt, dass sie sagte, eine Spinne. Und dann musste der Vater kommen und die wegmachen. Hätte ich das 2-3 Mal weniger gesehen, hätte ich wahrscheinlich keinen Ekel vor diesen Tieren, sondern würde einfach sagen, ja gut. Und ich find's aber auch doof, die kaputt zu machen, ne? Wo ich sage, wir haben jetzt so einen lustigen Spinnenfänger, den dann kann ich die auch selber raustragen. Also auch da wieder eine Bewältigung irgendwo.
Ja, also eine Auseinandersetzung und dieses Hinterfragen der Angst. Und vielleicht auch zu schauen, wofür ist denn die jetzt da? Also manchmal ist es ja auch so ein Hinweis von, sei vorsichtig, achte auf dich. Also dieses, du hast es vorhin gesagt, wir wollen uns alle so wohlfühlen. Ja, und manchmal ist ja Angst so ein Signal, so ein Alarm. Achtung, genau, könntest du dich jetzt nicht mehr wohlfühlen.
Genau, darum sage ich, das ist toll, Angst zu haben, weil es dich wirklich vor vielen schlimmen Dingen auch bewahrt natürlich. Eben zu sagen, krabbel doch vielleicht jetzt nicht in das tiefe, dunkle Loch da unten rein. Es könnte vielleicht nicht gut aussehen. Ne? Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, okay, guck mal, also das Karussell sieht jetzt sehr stabil aus. Da sind gerade 120 andere Menschen schon mitgefahren. Vielleicht traust du dich. Ne? Ja. Und das ist aber dann gut. Ja. Und das schönste Gefühl ist es doch, wenn man, Achtung, Floskelalarm, dann über den eigenen Schatten gesprungen ist und gesagt, ich habe mich jetzt getraut und ich habe es gemacht und ich bin raus und ich habe das Gedicht vor der ganzen Klasse erzählt und ich habe das Lied gesungen oder was auch immer oder eben ich bin die Rodelbahn runter, obwohl ich Angst habe vor Schnee und Höhe, was auch immer, dann runterzukommen und die Fäuste nach oben zu strecken und einmal kräftig zu schreien und zu sagen, yes, habe ich gemacht. Das ist doch großartig. Ja.
Also ich finde das auch, also einerseits über den Schatten springen und das, was du vorhin schon gesagt hast, auch mal außerhalb der Komfortzone sich zu bewegen und gleichzeitig, glaube ich, auch so eine Akzeptanz zu entwickeln, okay, wenn das jetzt wirklich nicht mein Ding ist, dann ist es auch okay. Dann habe ich Angst, dann mache ich das jetzt vielleicht nicht. Also ich muss ja auch nicht bei allem und bei jedem so meine Angst überwinden, sondern ich kann vielleicht auch sagen, okay, da ist die Angst jetzt zu groß, ich mach's nicht. Oder ich mach's noch nicht, vielleicht irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt. Also ich glaube, ne, so diese Waage, was wir gerade hatten, es darf beides irgendwie sein. Und du hast es gerade schon gesagt, du hast das Wort trauen gesagt. Was sollten wir uns im Leben unbedingt trauen?
Wir sollen uns das trauen, was uns glücklich macht. Also das stelle ich da ganz vorne dran. Auch wenn das erstmal komisch und einfach klingt, aber trau dich, die Dinge zu unternehmen, die dich wirklich erfüllen und an denen du hängst und die dich lächeln lassen und die was machen mit dir.
Wie finde ich das, was mich glücklich macht?
Ich hätte 3 Kaffee mehr getrunken, wenn ich, oh Gott. Wie finde ich das, was mich glücklich macht? Ist es nicht automatisch eigentlich drin? Also weiß ich nicht. Ich glaube, ich kann immer so leicht erzählen, weil ich glaube, ich bin da der falsche Ansprechpartner, weil ich es relativ leicht hatte, weil ich schon ganz früh wusste, ich möchte gerne irgendwas mit Musik, mit Bühne, mit irgendwie machen. Mir war das schon immer klar, auch wenn ich vielleicht nicht stringent den Weg gegangen bin, aber ich wusste, das erfüllt mich, das macht mich glücklich und ich habe es immer gemacht. Wenn nicht als Beruf, dann vorher als Hobby und als große Beschäftigung. Und da ist es vielleicht schwierig, aus meiner Position heraus zu sagen, wie man das findet. Aber es ist ja auch schon eine Hilfe, wenn man etwas findet, was man doof findet, was einen nicht glücklich macht, wo man sagt, ah, okay.
Total, ja.
Also das Ausgrenzen von Dingen macht ja auch schon eine Menge.
Also auch erstmal vielleicht danach zu gucken, was finde ich doof, wo merke ich, ich bin eigentlich total unglücklich. Obwohl ich jetzt gerade auch denke, ist es alleine schon das, dass wir manchmal gar nicht so richtig wissen, wann bin ich glücklich und wann bin ich unglücklich?
Ah, okay.
Kann mir jetzt so als Frage.
Ja, aber der Gedanke ist gut dahinter, weil wenn du klar, weil wenn du dir einfach nur zwei, drei Situationen rauspickst, ich sage zu dir, nimm dir mal drei Situationen des letzten Vierteljahres, an denen du richtig glücklich warst, ne? Und dann gucken wir mal, wo sind da die Faktoren, die sich decken? Ne? Also was sind da für gleiche Elemente dabei? Schön. Und wenn jedes Mal zum Beispiel sagt, ja, da saß ich mit meiner Freundin Luise zusammen und Luise war da dabei, dann ist immer, ah, okay, das macht dich also wahnsinnig glücklich, wenn du mit deiner Freundin Zeit verbringst, ne? Dann ist das ja schon mal was. So, und dann hast du so das Erste. Und bei jemand anders ist es dann vielleicht, ja, und jedes Mal, wenn ich auf dem Fahrrad saß, auf dem Weg zur Arbeit und so, dann war ich glücklich. Als ich ankam, war ich nicht mehr so. Aber dann, als ich wieder auf dem Fahrrad saß und hatte die tolle Idee, ja, vielleicht willst du ein bisschen mehr Fahrrad fahren, ne? Also, ja.
Ja, schöne Idee. Was ich auch noch meinte mit meiner Frage ist eine hypothetische Frage. Stellen sich alle Menschen die Frage, bin ich gerade glücklich oder bin ich gerade unglücklich? Oder gibt es auch genug Menschen, die durchs Leben gehen und sagen, na, was wir vorhin hatten, ich mache den Job, weil ich den schon immer mache, ich lebe dieses Leben, weil ich das schon immer lebe und fragen sich nicht wirklich danach, weil das könnte ja auch wieder mit Ängsten verbunden sein, bin ich denn gerade wirklich glücklich oder bin ich eigentlich unglücklich?
Wann hast du dich das denn zuletzt gefragt?
Ich weiß, jedes Mal, wenn ich zur Podcast-Aufnahme fahre, dann macht mich das sehr glücklich. Aber das ist schon auch so ein Automatismus. Und das, was du gesagt hast, ich weiß auch mittlerweile und habe das auch gefunden, was mich glücklich macht, wo ich merke, das ist mit, klar gibt es auch immer mal Anstrengungen, aber es ist mit weniger Anstrengung verbunden und mehr mit Freude, Leichtigkeit. Ne, wie du schon sagst, es ist so was Inneres. Man spürt das einfach, man hinterfragt das gar nicht mehr.
Ja.
Ja, genau. Ich frage mich, gibt es manchmal oder gibt es einen Teil von Menschen in der Gesellschaft, die gar nicht die Fähigkeit haben oder es vielleicht nicht gelernt haben oder wie auch immer, sich zu fragen, bin ich glücklich oder bin ich nicht glücklich?
Bin mir ziemlich sicher, ja, dass es das gibt. Sei es, wie du gerade sagst, entweder aus den erziehungstechnischen Gründen raus, aus einem kulturellen Background heraus, aus einer Krankheit heraus, was ja auch ein wahnsinniger Faktor dafür sein kann, dass es einfach nicht geht.
Ja.
Und egal welcher Faktor ist, es ist für mich ganz, ganz, ganz furchtbar, dass ich mir das vorstelle, dass Menschen das vielleicht nicht selektieren können. Wo findet gerade mein Glück statt und wo nicht? Und in welche Richtung müsste ich mich drehen, damit ich ein bisschen dem Glück mehr zugewandt bin? Man kann das nicht erzwingen, aber um zumindest zu spüren, hier bin ich etwas glücklicher, hier kann ich ein bisschen glücklicher sein, ein bisschen zufriedener, ein bisschen wohliger. Um dann vielleicht auch nur zu merken, da stehen Menschen, wenn ich mich denen anschließe, vielleicht helfen die mir ein bisschen, weil ich es alleine nicht kann. Das ist ja sowieso so ein Knackpunkt überhaupt, wenn du es alleine nicht hinbekommst. Ja, vergiss deinen blöden Stolz und such dir Hilfe. Und ob das bei einer Freundin ist oder bei dem Partner oder bei irgendeiner Ärztin oder was auch immer, such dir halt Hilfe. Ne? Das ist doch nicht schlimm. Um das Beispiel vorzuführen, was du gesagt hast, um zu sagen, ich möchte doch gerne glücklich sein. Ich möchte gerne wissen, was mich glücklich macht. Ich kann es aber, glaube ich, nicht alleine. Kannst du mir bitte helfen?
Ja.
Und wenn die Person das auch nicht kann, dann sucht man sich eben noch eine.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Auch, ich glaube, viele Menschen lernen auch das nicht, um Hilfe zu bitten, um Hilfe zu fragen.
Ja.
Also ich glaube, manchmal klingt es so einfach, such dir Menschen, die dich unterstützen. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein Glaubenssatz, den wir so mitbekommen haben. Du machst es alleine.
Ja.
So, du brauchst keine Hilfe.
Es wird uns ja auch an vielen Stellen abgenommen, muss man ja ganz ehrlich sein. Also, wenn ich mich an früher erinnere, dieses klassische Beispiel, trau dich doch einfach mal jemanden nach dem Weg zu fragen. Ich muss niemanden nach dem Weg fragen. Mhm. Ich habe eine App auf meinem Handy, die mir sagt, wo die Friedrich-Ebert-Straße bla 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 ist. Ne?
Ja, ja.
Also, es sind natürlich auch viele Sachen, die uns davor hemmen. Und vielleicht ist es dann deshalb wichtig, dass eben zwei lustige Menschen wie wir sich zusammensetzen und einfach nochmal sagen, doch, mach das mal. Das kostet zwar mehr Überwindung, als nur das Handy anzumachen, aber es wird dir danach deutlich besser gehen.
Es ist wieder dieses, da lohnt es sich, über den Schatten zu springen.
Ja.
Und wir sind jetzt schon so ein bisschen immer dabei gewesen. Und die Frage möchte ich aber unbedingt noch stellen, ist so dieses, worauf kommt es wirklich im Leben an?
Ich wiederhole mich, wenn ich sage, aufs Glücklichsein. Aber im Endeffekt ist es das ja. Zu Dinge, die dich erfüllen, die dich lächeln lassen, wie ich schon sagte. Und achte drauf, dass du anderen irgendwie damit nicht auf die Füße trittst oder gar Schlimmeres zufügst. Und ich glaube, wenn diese Parameter irgendwie stimmen, dann go for it. Lass rocken. Und ich glaube, es täte vielen Menschen richtig gut, wenn sie einfach mal ab und zu eine Tanzpause in ihr Leben einbauen. Einfach mal 10 Minuten am Tag die Mucke aufdrehen und raustanzen und ein bisschen singen und lustig sich bewegen. Um dann zu merken, worauf kommt es denn eigentlich an? Also vielleicht ist das so ein Punkt, der Spaß macht. Und wenn jemand sagt, ich finde aber Musik ganz doof, ich kann keine Musik gut hören, dann bist du vielleicht eine Person, die sich in dem stillen Wald super wohl fühlt und sagt, yo, genau da will ich hin. Wenn du das gefunden hast, glaube ich, dann hast du schon die halbe Miete für ein glückliches Leben. Also wenn du, ja, vielleicht ist es das. Wenn du dieses eine Ventil für dich gefunden hast, wo du sagst, wenn ich das betätige, dann läuft's für mich richtig gut. Dann ist richtig Rock'n'Roll.
Ja.
Das hilft mir zu entspannen, das hilft mir, mich hochzupushen, das hilft mir abzuschalten oder mich zu fokussieren oder was auch immer. Log ich ein, nehme ich.
Und ich würde noch ergänzen, jeder Mensch darf glücklich sein. Und wir müssen eigentlich gar nichts dafür tun, nichts leisten, sondern wir haben dieses Glück einfach verdient, ohne eigentlich etwas dafür tun zu müssen. Und ich glaube, mein Gefühl dazu ist, dass das ganz oft verbunden wird mit Bedingungen. Erst wenn du das und das getan hast, dann darfst du glücklich sein.
Genau.
Nee, eigentlich muss ich gar nichts.
Ja, alleine, da fällt mir gerade dieser furchtbare Spruch ein, erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Ah, oh ja, furchtbar.
Wo ich sag, aber wenn ich zur Arbeit gehe, dann ist das mein Vergnügen. Also, und da kommt das Vergnügen vielleicht sogar ein bisschen vor der Arbeit, ne? Gut, wenn ich dann unter der Woche im Büro sitze und irgendwie für die Steuer oder E-Mails oder was mache, das ist jetzt nicht das Allerschönste. Aber ich mach's halt mit, ne? Wo ich auch sage, das eine schließt das andere doch auf gar keinen Fall aus. Bitte, bitte nicht.
Ja, und man tut's ja dann auch irgendwie gern, weil man weiß, wofür mache ich das? Nämlich genau dafür, dass ich tun kann, was ich möchte.
Ja, voll.
Und das ist dann irgendwie so der kleine Wermutstropfen sozusagen. Mal eine ganz andere Frage. Bei welchen Gelegenheiten stellst du dich taub?
Wann stelle ich mich taub? Wenn ich angepöbelt werde und merke, es ergäbe gerade keinen Sinn, in eine Diskussion zu gehen, weil mir das dann einfach zu doof ist. Ja, ich glaube, alles, was irgendwie mit Unehrlichkeit und, nee, da stelle ich mich nicht taub, da gehe ich richtig rein, weil ich das ganz furchtbar finde. Das finde ich richtig doof, das finde ich ganz scheiße. Oh, das ist echt eine gute Frage. Wann stelle ich mich denn taub? Jetzt muss ich mal gerade eine Situation überlegen, wann ich das zuletzt gemacht habe. Ich muss an früher an so viele Situationen denken, wo irgendwie die Eltern hochgerufen haben, hey, räumst mal den Geschirrspüler aus, la 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 la. Aber jetzt, also wirklich tatsächlich dieses mit dem, weil ich keinen Bock auf Konfrontation habe, das ist so ein Punkt, wo ich mich eben taub stelle. Und ansonsten, ja, wie ich es eingangs gesagt habe, ich unterhalte mich einfach viel zu gern mit Menschen und nehme viel zu gerne auch einen anderen Standpunkt ein, um Dinge verstehen zu können. Darum, es sei denn, man sagt ja nicht ohne Grund, auf dem Ohr bin ich taub. Also wenn jemand immer so die gleiche Leier hat. Oh, das ist gut. Ja, da habe ich jetzt was. Und zwar, ich stelle mich wirklich taub, wenn jemand immer wieder über das Gleiche jammert. Beim ersten Mal sage ich was, beim zweiten Mal versuche ich zu helfen und ab dem dritten Mal sage ich, pass auf, nee, lass mich jetzt einfach in Ruhe. Sorry, reagiere ich nicht mehr drauf, gehe nicht mehr drauf ein, ist mir wurscht. Weil das finde ich dann doof. Ich finde Jammern ganz, ganz furchtbar. Ich finde, das muss auch mal sein, es darf auch mal passieren. Aber wenn jemand sich immer und ewig über das gleiche Thema nur beschwert und nur dieses eine Ding hat, dann bin ich auf dem Ohr taub. Da haben wir es. Das finde ich doof. Weil wenn dich was stört, dann ändere es und jammer nicht drumherum.
Mhm. Was glaubst du, warum gibt es Menschen, die immer wieder über das Gleiche jammern?
Vielleicht, weil sie nichts anderes haben, was irgendwie Aufregendes passiert, so dass es quasi immer nur dieses eine große Thema gibt, worüber es sich lohnt, sich zu beschweren oder sich zu echauffieren. Was könnte noch ein Grund sein? Weiß ich gerade gar nicht.
Ich habe gerade so gedacht, es lenkt ja auch von einem selbst ab.
Das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Es ist ein guter Schleichweg, wenn ein Thema aufkommt, was man vielleicht nicht bearbeiten möchte, dass man den Bogen schließt. Stimmt. Ja, und es ist für Menschen einfach, denen es vielleicht schwerfällt, sich auf neue Dinge einzulassen. Die sagen, oh, da möchte ich mir jetzt gar nicht so Gedanken. Lass uns doch lieber nochmal über das andere reden. Ne, so. Ja, ich glaube, Menschen, die festgefahren sind, da passiert das einfach schnell.
Ja, die dieses Fenster nicht offen haben, was du vorhin gesagt hast. Dieses Fenster zu dieser Offenheit.
Genau.
Ja. Mhm. Ich stell dir mal eine ungewöhnliche Frage.
Weil die anderen ja bisher so wahnsinnig gewöhnlich waren.
Stimmt, ja. Also, stell dir vor, du landest als Alien auf unserem Planeten. Was fällt dir als allererstes auf?
Das kommt natürlich jetzt drauf an, wo ich lande, ne? Oh, jetzt gehe ich natürlich die nächste Ebene.
Das darfst du bestimmen.
Das darfst du bestimmen. Okay, dann nehme ich mal zwei Extreme raus. Ich fange mal mit dem einen an. Ich lande auf dem Alexanderplatz in Berlin. Dann fällt mir auf, dass die Menschen alle mit einem sehr ernsten Gesicht durch die Gegend gehen. Viele gucken auf so ein komisches, eckiges Ding in ihrer Hand. Wenige unterhalten sich und die, die sich unterhalten, die sprechen mit sich selbst und haben irgendwas im Ohr.
Aha. Wie geht's dir damit, als Alien das zu sehen?
Ratlosigkeit und ich empfinde vielleicht auch an manchen Stellen ein bisschen Neid.
Neid?
Ja, weil, ach, die sind so für sich, das ist ja eigentlich auch ganz nett. Und im nächsten Moment denke ich aber, ah, die sehen nicht so glücklich dabei aus irgendwie. Ach, da sind wir wieder glücklich. Ja, also ich glaube wirklich als allererstes ist es dieses, weil ich gehe davon aus, dass ich ein wahnsinnig gut gelauntes Alien bin, dass niemand wirklich lächelt. Das ist so das Erste mit. Und dann, wenn ich jetzt von den Menschen absehe oder von den seltsamen Dingen, die sich da bewegen, wie auch immer das Alien sie nennen würde, und ich mich auf die Umgebung konzentriere, dann würde ich wahrscheinlich feststellen, wie wahnsinnig wundervoll und vielseitig unsere Welt ist. Das ist das abgefahrenste Hochhausspektakel an manchen Plätzen gibt und quasi nur Stein, Beton und Mauern und Stahl und Glas um mich rum sind. Und ich manchmal nur ein paar Kilometer weiter gehen, fliegen, beamen muss, was auch immer, um wunderschönste Natur, Landschaft und Wälder zu haben. Und diese Abwechslung, die fasziniert mich dann wahrscheinlich, weil ich sage, wow. Aber die können nur ganz oder gar nicht, ne, so wie es aussieht.
Was würdest du den Menschen als Außerirdischer mit auf den Weg geben wollen? Was würdest du, wenn du das könntest, was würdest du den Menschen in ihren Kopf einpflanzen wollen?
Ich würde ihnen einen Bindfaden einpflanzen, der an ihren Mundwinkeln hängt und der regelmäßig sich nach oben zieht, weil, wie ich mal gelernt habe, auch wenn man nicht glücklich ist, aber trotzdem 60 oder 90 Sekunden einfach lächelt, wirkt sich
60
das,
Sekunden.
Genau, wirkt sich das ja auf so ein lustiges Knöpfchen im Kopf aus und das checkt es nicht, dass du eigentlich gar nicht glücklich bist, aktiviert aber trotzdem so ein Glückshormon irgendwie. Und darum denke ich, dann wäre wahrscheinlich weniger, Missgunst, Aggression, schlechte Laune irgendwie am Start, wenn die Leute dann einfach tatsächlich dieses Lächeln mehr hätten. und damit durch ihre Welt gehen. Und darum würde ich schwer für zwei kleine Bindfäden plädieren, die ins Köpfchen kommen und die Mundwinkel nach oben ziehen.
Und der dann so mindestens, naja, 20, 30 Mal am Tag wird der angeschalten. Ich weiß gar nicht genau, wie oft Kinder am Tag lachen, aber es ist so viel. Ja. Und dann ist es bei uns, also ich weiß nicht, es ist, glaube ich, dreistellig und bei uns ist es zweistellig. Und das ist schon unglaublich, dass wir uns gefühlt manchmal dafür so anstrengen müssen, obwohl das so leicht sein könnte. Oder das Verlieren im Laufe der Zeit auch einfach über, dass die Ernsthaftigkeit uns manchmal so ein bisschen im Weg steht, auch einfach über die lapidarsten Dinge einfach mal oder die banalsten Dinge einfach mal lachen zu können.
Absolut. Und darum liebe ich das ja so sehr, auf der Bühne zu stehen und diesen Job zu haben, weil es ja das Schönste ist, Menschen zum Lachen zu bringen. Es ist zeitgleich auch mit das Schwerste, aber wenn du es schaffst und dann sitzen 300 Leute vor dir, die alle lachen, das ist doch, da kriege ich direkt eine Gänsehaut, weil das einfach super ist, weil du merkst, ey, hier sind gerade 300 glückliche Menschen auf einem Haufen, die lachen gerade alle über denselben doofen Witz vielleicht, aber ist doch wurscht, sie lachen und sie haben eine gute Zeit. Das ist so, so viel wert und darum sage ich ja immer, die Leute freuen sich zwar wahnsinnig, dass sie uns sehen auf der Bühne, aber ich freue mich noch viel mehr, wenn ich in die Gesichter gucken darf, die uns anstrahlen, die sich freuen, die vielleicht auch mal eine Träne vergießen, weil sie gerührt sind von irgendeinem Moment oder beeindruckt sind. Das ist, das ist Gold wert. Darum absolut dieses viel zu wenige Lachen, das bin ich sehr, sehr froh, dass ich da regelmäßig genau das Gegenteil erfahren darf.
Ja, ja, und ich glaube, was du machst, ich habe jetzt gerade auch so daran gedacht, wie ich in den ZuschauerInnen-Rängen sitze und du entführst dir einfach mal eine andere Welt. Einfach mal diesen Alltag, der bleibt draußen und einfach mal in eine andere Welt einzutauchen. Und das ist ja was total Schönes, die Leute dahin zu entführen, dass sie einfach mal alles ausblenden können.
Ganz genau. Und das ist mir auch wichtig. Also ich würde auch nie wie irgendwie KabarettistInnen dann politische Themen mit reinnehmen, weil ich sage, ey, komm, wir sehen es doch genug in den Nachrichten und so. Dann muss ich es doch jetzt hier nicht auch noch. Ja. Lass uns doch lieber einfach darüber sprechen, wie furchtbar ich aussehe, wenn ich Sport mache. Ne? So, und dann, oder was auch immer, ne? Oder wie lustig letztens die Einkaufstour mit meiner Kollegin war. Und dann lieber darüber und lieber nochmal zwei Gags auf sich selber machen und den Leuten auch was geben, was sie noch nicht gehört haben.
Ja, ich würde jetzt zu der Frage kommen, die mein Gast zuvor gestellt hat.
Ja.
Und sie fragt, was ist die mutigste Entscheidung, die du je für dein Leben getroffen hast?
Ja, ich finde ja, mutig ist, wenn man in den Krieg zieht und für irgendwen kämpft oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wahnsinnig mutig bin. Das ist, ich habe Entscheidungen getroffen, wahnsinnig selbstsüchtig, weil ich glücklich sein will. Als erstes kommt mir tatsächlich die Entscheidung rein, dass ich mich nach der Beendigung meines letzten Arbeitsverhältnisses auf keine neue Stelle beworben habe, sondern gesagt habe, ich gehe komplett in die Selbstständigkeit rein, weil das ein hohes Risiko war. Und das nächste, was mir einfällt, weil das noch nicht so lange her ist, ich glaube, also nicht, weil das so wahnsinnig mutig ist, aber man braucht schon ein bisschen Poppes in der Hose, einen Heiratsantrag zu machen. Und das habe ich Anfang des Jahres getan. Und da bist du schon so ein bisschen verunsichert, obwohl du eigentlich weißt, das passt doch alles. Aber im letzten Moment denkst du, oh fuck, was, wenn er doch Nein sagt?
Und wie lautete die Antwort?
Sie lautete natürlich zum Glück ja, um Gottes Willen. Ich glaube, sonst hätte ich das Beispiel hier auch nicht gebracht.
Jetzt nicht auch erzählt, wahrscheinlich. Ja, das stimmt.
War mutig, aber es ging wahnsinnig nach hinten los.
Und wann ist denn die Hochzeit geplant?
Für nächstes Jahr, ganz entspannt. Also jetzt machen wir dieses Jahr erstmal schön die Schürchen und dann nächstes Jahr gibt's ganz entspannt dann eine Feierei. Okay.
Dann aber trotzdem herzlichen Glückwunsch zur Verlobung.
Vielen Dank. Ja, wir freuen uns auch sehr und es ist lustig, darüber zu sprechen und das so ein bisschen zu planen. Es macht Spaß. Es ist wieder so ein Ding, wo man sagt, das machen wir, weil uns das glücklich macht. Nicht, weil das irgendjemand sagt und weil das muss, sondern weil wir es cool finden.
Schön. Ach, wie schön.
Gute Frage, wow.
Ja, jetzt bist du an der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage zu stellen.
Ja, ich wusste ja, dass das kommt und habe auch bin durch meinen Kopf so ein bisschen gegangen und dachte, ich möchte schon sehr bei mir und meinem Herzensthema bleiben. Das heißt, ich möchte deinem nächsten Gast gerne die Frage stellen. Stell dir vor, dein wundervolles und großartiges und einmaliges Leben kommt raus als Film, als Musical, als Theater, was auch immer. Und du darfst bestimmen, von wem wirst du gespielt. Und welches ist der Soundtrack zu diesem Film? Und ja, du darfst natürlich auch Personen nennen, die bereits schon vielleicht verstorben sind oder was auch immer. Aber was wäre so die Traumbesetzung, wo du sagst, die Person müsste mich spielen?
Ah, sehr gut. Welche Person würde dich spielen?
Schön. Ich habe mir selber keine Gedanken um meine eigene Frage gemacht. Sehr gut.
Das ist ganz oft so, deswegen sage ich dir nämlich sehr gerne nochmal nach.
Ich Harpe Kerkeling.
Ja, wow, cool.
Doch, Harpe Kerkeling wäre für mich der, ja, der ist, ich glaube, da ist viel, wo man sagt, dass das deckt sich irgendwie mit Lebenseinstellungen und so ein bisschen vielleicht auch kleinen Talenten oder wie auch immer man das nennen möchte oder einfach nur eine Haltung. Ja, den nehme ich.
Schön. Sehr gut. Eingeloggt. Nehme.
Darf ich dich das auch fragen? Wen würdest du denn nehmen?
Ja, ich habe auch gerade überlegt und bisher ist mir niemand eingefallen. Also ich müsste wahrscheinlich länger darüber nachdenken. Und dann fallen mir auch immer nicht die Namen ein. Ich kann zwar die Gesichter beschreiben, aber die Namen, die fehlen dann immer so ein bisschen. Also ich kann es tatsächlich nicht beantworten, aber ich würde die Frage auch mitnehmen.
Mach das.
Bevor ich jetzt zur letzten Frage komme, ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken für diese Leichtigkeit, dieses Lebensbejahende. Also das ist förmlich übergesprungen.
Das freut mich.
Ich habe auch unglaublich viel gelacht. Also ich hatte auch die ganze Zeit dieses Lächeln auf den Lippen. Es ist einfach super ansteckend. Es war super schön, durch diese ganzen Themen mit dir so durchzuschwimmen, ohne irgendwie in Stromschnellen zu kommen oder irgendwie, dass es ein reißender Fluss wurde, sondern es war angenehm schöne Kaffeefahrt. Und vielen lieben Dank dafür.
Ah, ich danke dir. Ich bin auch ganz überrascht. Also ich habe gerade kurz hier auf die Zeit geguckt und dachte, was? Wie schnell verging sie denn? Und es ist ganz anders gelaufen, als ich dachte. Und das ist super, weil ich habe mir so sehr gewünscht, dass, und da muss ich dir einfach mal ein Kompliment aussprechen. Du hast eine tolle, tolle Gabe, ein Gespräch ganz natürlich entstehen zu lassen und kein irgendwie vorgefertigtes Interview hier durchzuziehen. Es macht ganz viel Spaß, weil du auf alles eingehst. Danke dafür.
Vielen lieben Dank für dieses schöne Kompliment. Jetzt habe ich Gänsehaut. Also vielen lieben Dank dafür. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage.
Ja.
Wer bist du?
Ich bin Max. Ich lache gern und ich bin glücklich.